Vor 2000 Jahren lebte ein junger jüdischer Mann in Jerusalem, außerhalb von Judäa geboren, deshalb auch ein römischer Staatsbürger. Und dieser Mann brennt für Gott. Er studiert in Jerusalem Theologie bei den besten Lehrern seiner Zeit. Er war extrem klug und ehrgeizig. Er liebte Gott über alles. Und als Pharisäer drückte sich die Liebe zu Gott in dem Halten der Gebote aus. Gott zu lieben, das heißt, alle seine Gebote bis ins Kleinste einzuhalten. Nichts außer Acht zu lassen. Sein ganzes Leben dreht sich um diese Frage: Was muss ich tun, damit ich vor Gott gerecht bin? Wie muss ich leben, damit ich vor Gott rein bin? Wie muss ich sein, damit Gott mich lieben kann? Er las die Tora, unseren ersten Teil der Bibel, die jüdische Heilige Schrift. Er studierte die Tora, er studierte die Überlieferungen und Traditionen seiner Vorväter. Ja, für ihn, wie für alle Pharisäer, waren die Gesetze, war die Tora, Gottes Wort, ja, fast Gott selbst. Saulus hieß sein Name und Gottes Gesetz war sein Leben, seine Identität, sein Denken und sein Ziel. Er konnte sich nicht vorstellen, wie man Gott mehr lieben konnte, als durch das Befolgen jedes einzelnen Gebotes. Und dann plötzlich, Jesus war ja nun endlich aus dem Weg geschaffen, fingen die Anhänger von Jesus an, von seiner Auferstehung zu sprechen. Und dass allein der Glaube an Jesus gerecht macht, dass Jesus der Messias sei. Und sie waren so erfolgreich, dass sich immer mehr Leute ihnen anschlossen, ja in Scharen, manchmal zu Tausenden. Die Jünger verkündeten einen neuen Weg zu Gott. Und das war übrigens auch der Name der ersten Christen, die von dem neuen Weg. Saulus, dem ging das zu Herzen. Er reagierte darauf mit Wut. Für ihn war das eine Entehrung von Gott. Und als einer der Anhänger dieses neuen Weges, Stephanus, gesteinigt wurde und starb, feierte Saulus das. Das ist Gerechtigkeit. Und es wurde zu seiner persönlichen Mission, möglichst viele dieser Anhänger dieses Jesus gefangen zu nehmen und Schlimmeres vielleicht, wenn nötig, weil er wirklich Gott liebte. Und weil er Gottes Gebote und die Gesetze und die Traditionen seiner Väter noch viel mehr liebte. Und dann erschien ihm Jesus, das wahre Licht der Welt. Und Saulus konnte nicht anders. Er ergab sich Jesus, er ließ sich taufen. Und dann verschwand er erstmal mehr oder weniger 14 Jahre von der Bildfläche. Er tauchte ein- oder zweimal in Jerusalem auf, genauso wie in Damaskus. Aber die größte Zeit der nächsten 14 Jahre verbrachte Paulus in Arabien. Er studierte dort die Tora neu. Er verbrachte dort Zeit mit Jesus, Zeit mit dem Heiligen Geist und sein ganzes Denken wurde umgekrempelt. Und in diesen 14 Jahren, in der Abgeschiedenheit, nur mit Gottes Wort und dem Heiligen Geist, entwickelte Paulus die Theologie des neuen Bundes, des Bundes, den Jesus eingesetzt hat. Eine Theologie der Inklusion. Ein Bund, der das jüdische Volk und die nichtjüdischen, heidnischen Menschen zusammenbrachte und vereinigte. Ich finde es irgendwie toll. 14 Jahre ließ Jesus Paulus Zeit, um neu zu verstehen, wie Gesetz und Gnade zusammenpassen. 14 Jahre durfte Paulus bei seinem Rabbi Jesus Schüler sein und die Länge, die Tiefe, die Breite, die Höhe der Liebe Gottes erkennen und wer Jesus ist. 14 Jahre des Heilwerdens, des Neuwerdens, des Wachsens in der Erkenntnis, in der Liebe, des Eintauchens in Gottes Wort. Voller Erkenntnisse und Offenbarungen und Visionen. Und erst danach ging Paulus auf seine Missionsreisen, weil Barnabas irgendwie sein Freund und Mentor und Leiter einer großen Gemeinde in Antiochien ihn geholt hat und hat gesagt, hey, da ist was anderes, das Gott mit dir vorhat. Und wie fruchtbar sein Leben war, das wissen wir alle. Er gründete Gemeinde um Gemeinde in der griechisch-römischen Umgebung und die Hälfte unseres Neuen Testamentes kommt aus seiner Hand. In diesen Briefen an die Gemeinde erklärte und lehrte er eben diese Theologie des Evangeliums, wie das mit dem, wie alter Bund und neuer Bund zusammenpassen. Er erklärte das den heidnischen Gläubigen und den jüdischen Gläubigen. Und er, Paulus, dessen Lebensinhalt und Identität das Halten des Gesetzes war, tauschte dieses Leben ein in ein Leben in der Gnade. Und alles, was die Tora und das Alte Testament forderte, verstand Paulus, das wird durch Jesus erfüllt in der Nachfolge. Das Gesetz sollte die Israeliten zu besseren Menschen machen, zu einem besseren Volk, zu Menschen, die Gott über alles liebten und ihre Nächsten wie sich selbst. Aber das Gesetz konnte ja nur äußerlich einwirken, es kann erziehen, aber es kann nicht wirklich Menschen verändern. Kann nicht Herzen verändern. Es kann nicht unsere Gefühle, Emotionen verändern. Und es ist tatsächlich so, je mehr ich mich anstrenge, Gesetze einzuhalten, desto mehr baue ich ein religiöses System auf, das ich fürchten muss, das mich unfrei macht. Je gesetzlicher ich lebe, desto mehr Furcht und Scham kommt in mein Leben, aus der Angst, das Falsche zu tun und von anderen verurteilt zu werden. Und nicht nur das, je besser es mir gelingt, allen eigenen und fremden Standards zu erfüllen, wenn ich wirklich alles richtig machen kann, dann macht mich das nicht demütig oder barmherzig, sondern stolz und hochmütig und andere verurteilend. Gesetzlichkeit. Das führte dazu, dass ein Priester oder ein Levit an einem beraubten und zusammengeschlagenen Menschen am Straßenrand vorbeigehen, weil das Gesetz das so sagt. Gesetzlichkeit lässt nur wenig Raum für Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Und Gnade wird zum Lebensthema von Paulus. Gerettet durch den Glauben. Und so in dieser Haltung schreibt Paulus auch den Galaterbrief. Das ist ein Plädoyer für die Gnade und gegen die Gesetzlichkeit. Die Gemeinde in Galatien bestand mehrheitlich aus nichtjüdischen Gläubigen. Aber es gab eine jüdischgläubige Fraktion, die davon überzeugt war, wenn man Jesus nachfolgte, der ja jüdisch war und jüdisch gelebt hat und ein jüdischer Rabbi ist und als Messias der Juden gestorben ist, dass jeder, der an Jesus glaubt, Jude werden müsste und sich an die jüdischen Gesetze halten. Da gab es immer diesen Konflikt. Und Paulus versucht es zu klären, dass die Menschen, die nicht jüdisch geboren sind, nicht jüdisch werden müssen, um gerettet zu werden. Dass uns nicht das Gesetz rettet, sondern der Glaube an Jesus. Paulus schreibt übrigens nicht gegen das Gesetz, sondern gegen den Missbrauch des Gesetzes. Und so schreibt er ganz am Anfang von diesem Brief: Wir wissen, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und im übernächsten Vers, denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Das schreibt Paulus, der die ersten 20 Jahre seines Lebens nur nach dem Gesetz gelebt hat. Das Gesetz ist heilig und ist gut, aber es kann nicht vollbringen, wozu wir es gebrauchen, uns zu besseren Menschen zu machen. Aber das Gesetz ist von Gott nicht umsonst gegeben. Es war kein Fehler. Denn auch wenn es nicht selbst einen neuen Menschen machen kann, kann es doch zum Geburtshelfer oder wurde es zum Geburtshelfer des neuen Menschen in Jesus. Und unser Predigttext steht in Galater 2, 19, Vers 21. Und das ist die Luther-Übersetzung, weil ich finde, der bringt es oft so auf den Punkt. Denn ich bin, schreibt Paulus, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Was meint Paulus damit? Also Jesus wurde ja durch das Gesetz verurteilt und ist gestorben. Jesus ist gestorben und Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, also auch mit gestorben. Ja, und das tun wir ja, ne? Wenn wir an Jesus glauben, dann symbolisiert die Taufe dieses Sterben in diesem Eintauchen und das Wiederaufstehen in das neue Leben durch dieses Auftauchen. Und wenn wir glauben, dass Jesus wirklich für uns gestorben ist, dann sterben wir mit Christus, weil er das tatsächlich gemacht hat. Und so bin ich auch mit ihm auferstanden. Und was ich jetzt lebe, lebe ich nicht für das Gesetz, sondern für Gott. Dem Gesetz bin ich gestorben, sagt Paulus. Er schreibt übrigens nicht, das Gesetz ist für mich gestorben. Also im Sinne von, für mich gibt es kein Gesetz mehr. Ne? Man sagt ja manchmal so, das ist für mich gestorben oder der ist für mich gestorben, so mit dem, hat keine Bedeutung mehr für mich. Das sagt Paulus hier nicht. Hier steht, ich bin dem Gesetz gestorben. Also, ich kann durch das Gesetz nicht mehr verurteilt werden, nicht mehr gerichtet werden. In Römer 8 schreibt er da sowas Ähnliches und da beschreibt so, es gibt nämlich jetzt eine höhere Instanz. Man könnte so sagen, das Gesetz, das ist so hier auf der Erde, aber es gibt eine höhere Instanz, ein höheres Gesetz, nämlich das Gesetz des Heiligen Geistes. Und diesem Gesetz folge ich jetzt. Ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Man könnte auch übersetzen, ich bin durchs Gesetz der Gesetzlichkeit gestorben, damit ich ein neues Leben in Gott leben kann. Ich lebe jetzt nicht mehr für das Gesetz, ich lebe jetzt für Gott. Ich lebe jetzt nicht mehr das Gesetz, ich lebe Gott. Jetzt ist Gott aber natürlich der Autor und Verfasser des Gesetzes. Das heißt, es widerspricht sich nicht. Sondern wenn ich Gott lebe, wenn er in mir ist, der Autor und Verfasser des Gesetzes, werde ich das Gesetz durch Jesus einhalten, und zwar so, wie es gemeint ist. Man könnte auch sagen, die Zeit der Fernbeziehung mit Gott ist vorbei. So das Gesetz und so, das war wie so eine Brieffreundschaft. Aber jetzt, in Jesus, mit Christus in mir, gründen wir nun eine heilige Wohngemeinschaft mit Christus in uns. Ich lebe, doch nun nicht ich. Ich lebe, aber ich muss mich nicht mehr um mich selber sorgen. Ich lebe, aber ich muss mir keine Gedanken mehr darüber machen, ob ich gut genug bin, ob ich alles richtig mache. ob ich klug genug bin, ob ich erfolgreich genug bin, ob ich sicher bin, ob ich schön oder stark genug bin. Ich muss mich nicht mehr um mich selbst kreisen. Ich lasse mich los. Ich lasse mich fallen in die barmherzigen Hände von Gott. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus ist meine Kraft, Jesus ist meine Weisheit, er ist mein Heiler, er ist mein Versorger, er ist mein Schild und Schutz, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg zu Gott und nicht mehr das Einhalten von Gesetzen. In mir wirkt jetzt eine Kraft, die das Gute will, das Vollkommene, das, was Gottes Willen entspricht. Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich habe überlegt, wie kann man sowas verdeutlichen. Ich habe hier eine Taschenlampe. Wenn ich die anschalte, passiert nichts. Dabei ist diese Taschenlampe natürlich geschaffen worden, um Licht zu bringen in der Welt. Aber die Taschenlampe kann das nicht aus sich selber tun. Und wenn wir ja so eine Taschenlampe sind und wir können das nicht aus uns selber tun, können wir natürlich versuchen, vielleicht Kerzen irgendwo außerhalb anzuzünden oder sonst irgendwie versuchen, es hell zu machen. Aber wenn ich diese Taschenlampe, jetzt kommt so dieser Moment, ich hoffe, es funktioniert, wenn diese Taschenlampe Kraft bekommt, innen, drin, dann leuchtet sie. Christus in mir. Die Taschenlampe kann gar nicht anders als leuchten. Die Batterie da drin ist, also ich kann sie natürlich ausschalten, dann ist die Verbindung weg. Aber wenn ich sie einschalte, muss sie leuchten, weil die Batterie in ist. Und so ist es auch mit unserem Leben. Wenn Christus in uns ist, dann sind wir Licht. Das geht gar nicht anders. Da passiert eine Veränderung. Und es ist nicht nur Gerede. Es ist nicht nur Gerede. Wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme, passiert was. Ich habe eine unsterbliche Seele. Du hast eine unsterbliche Seele. Und diese Seele sucht Heimat. Und wenn sie gefunden hat im Himmel sozusagen und Jesus in dir, fängt sie an zu leuchten. Und gute Dinge zu tun. Und gute Dinge zu wollen. Gerechtigkeit zu wollen. Ich werfe die Gnade nicht weg, sagt Paulus. Lasst uns nicht in Gesetzlichkeit zurückfallen. Ja, wir müssen immer wieder gemeinsam darüber nachdenken, was denn gut und was vollkommen und was gerecht ist. Und auch darüber streiten können. Es ist nicht immer so eindeutig. Die Bibel hat wirklich einen großen Spielraum, was die Interpretation von Gesetzen betrifft. Sonst könnte sich Gottes Reich, seine Gemeinde, nicht in der ganzen Welt ausbreiten. Sonst könnten nicht in Afrika und in Asien und in China und in Südamerika und in Europa alle Menschen das gleiche Wort haben und die gleiche Veränderung haben. Aber die Gnade, die gilt uns ja allen. Und Christus in mir hält es aus, wenn der andere zu einer anderen Überzeugung, zu einer unterschiedlichen Überzeugung kommt. Ich muss es nicht gut finden, aber ich kann das aushalten. Und ich muss das nicht richten, sondern ich kann das Gott überlassen. Denn nicht das Befolgen von Gesetzen macht uns gerecht und gut, sondern der Glaube an Jesus Christus. Diese Gnade ist das Leben in und mit dem Heiligen Geist. Christus lebt in mir durch den Heiligen Geist. Und jeder von uns hat den gleichen Heiligen Geist empfangen, die gleiche Kraft empfangen. Und Paulus schreibt hier später im 3. Kapitel von dem gleichen Brief. So seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Alle seid ihr Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus. Denn alle, die ihr auf Christus getauft seid, gehört nun zu Christus. Und hier gibt es nicht mehr Juden und Griechen oder Juden und Nichtjuden in dieser Übersetzung. Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, alle seid ihr gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Das ist revolutionär. Wir sind alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus. Wir haben alle den gleichen Geist und die gleiche Kraft. Und der Heilige Geist gibt uns allen seine Gaben, wie er will. Und er entscheidet nicht danach, ob wir Mann oder Frau sind, Einheimische oder Ausländer, jung oder alt, klug oder dumm. Wir sind alle Kinder Gottes und wir haben alle den gleichen Geist. Wir schöpfen alle aus der gleichen Kraft und haben den gleichen Auftrag, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und den Menschen das Evangelium zu verkünden. Wir haben alle den gleichen Auftrag. Du bist ein Kind Gottes und Jesus lebt in dir. Jesus hat mal eine Geschichte erzählt, so ein Gleichnis von einem reichen Mann, der außer Landes ging und drei Verwalter sozusagen hatte und jeder Verwalter bekam unterschiedliches Anteil an seinem Vermögen zur Verwaltung sozusagen. Und er sagt, das sind Talenten, das ist so eine Währung. Der eine, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, bekam 1000 Talente und der andere 500 und dann der eine nur 10. Und diese Geschichte geht so, die 1000 hat und die 500 hat, die fangen an zu wirtschaften. Und als dann der Besitzer wiederkommt, haben die das verzehnfacht oder verfünffacht oder was auch immer, egal, haben das vermehrt. Aber der am wenigsten hatte mit dem einen Talent, der hat es vergraben. Und als dann der Verwalter wiederkam, hat er ihm das zurückgegeben. Und da sagt der Verwalter, das war nicht Sinn, dass du dein Talent vergräbst. Du solltest es nutzen und damit arbeiten. Und er wurde weggeschickt. Das Interessante an der Geschichte ist ja, dass es ausgerechnet derjenige ist, der die wenigsten Talente bekommt und sie dann vergräbt. Und ehrlich, das entspricht so ein bisschen der Realität. Denn wenn wir im Vergleich zu anderen schlecht abschneiden oder schlechter abschneiden, dann neigen wir dazu, uns ganz zurückzusehen. Das habe ich als Lehrerin immer erlebt. Die Schüler, die vielleicht nicht so schnell mitkommen, oder die sich nicht trauen oder die schlechte Noten schreiben. Die glauben von sich, sie können nichts und sie trauen sich nichts zu. Und so sind auch wir Erwachsene. Wenn der Erfolg des anderen immer alles überstrahlt und niemand vielleicht das Wenige würdigt, das zu tun ich imstande bin, dann lasse ich es doch ganz gleich. Der andere steht ja immer im Rampenlicht. Und wir vergleichen uns ja häufig mit anderen Menschen, auch in der Gemeinde. Aber bei Gott zählen diese Dinge wenig. Und ja, wir haben in dieser Welt verschiedene Voraussetzungen. Manche haben mehr Geld und manche weniger. Manche, eure Eltern können euch eine gute Ausbildung ermöglichen. Andere haben vielleicht nicht die finanziellen Mittel. Wir sind unterschiedlich begabt. Manchen fällt alles zu, anderen fällt es schwerer zu lernen, manche haben Handicaps. Und so sind einige in der Welt erfolgreicher als andere. Aber der Christus in dir ist der gleiche. Seine Kraft und seine Liebe in dir ist genauso stark wie in den scheinbar Erfolgreichen. Und du magst aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht so viel leisten können wie andere, aber unterschätze nicht die Liebe Gottes zu dir. und unterschätze nicht seine Kraft in dir. Versteck dich nicht, sondern tu einfach das, was du kannst. Zieh dich nicht verschämt zurück, sondern finde heraus, wo deine Gaben sind und nutze sie und setze sie ein und vermehre sie. Und die meisten Gaben, die wir von Gott bekommen und die wirklich wichtig sind, haben übrigens gar nichts mit unserer körperlichen und geistlichen Leistungsfähigkeit zu tun. Wir alle können für Kranke beten. Wir alle können ein gutes Wort weitergeben, indem wir vielleicht einen Eindruck haben, eine Ermutigung, eine Karte schreiben an Menschen, die krank sind. Wir alle können barmherzig gegenüber andere sein oder werden oder geduldig. Wir können wachsen in der Liebe, im Glauben, in der Geduld, in der Freundlichkeit. Das sind die Talente, die wir haben. Und die hat jeder von euch. Und wir sollen damit wuchern und wachsen. Wir haben alle den gleichen Geist. Vergrabe das Talent nicht, das du bekommen hast. Nutze es. Lass es wachsen. Christus lebt in mir. Christus lebt in euch, in jedem von euch. Ganz und gar und nicht nur ein bisschen. Er lebt ganz in dir. Er kommt nicht nur mal so auf den Ferien vorbei. Er wohnt bei dir. Deshalb lebe Gott. Nicht nur lebe für Gott, sondern lebe aus dieser Kraft, die in dir ist. Diese Taschenlampe lebt sozusagen die Batterie. Sie hat das Licht. Lebe aus der Kraft, die in dir ist. Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Amen.